Stichwort. Wir haben auch deshalb und damit ihr euch alle besser versteht, ein Publikumsmikro, was wir dann rumgeben werden. Ja, wir wollten nochmal, wir machen eine Redeliste und quartieren die. Also wundert euch nicht, wenn ihr nicht direkt in der Reihenfolge drankommt, in der ihr euch meldet. Und genau, ich würde nochmal vorschlagen, dass sozusagen ihr euch auch gerne aufeinander beziehen könnt. Das heißt sozusagen, also es muss jetzt nicht in der Form ablaufen, irgendwie Publikum stellt Frage, Podest, ihr Podium antwortet, sondern es können sich quasi ruhig auch Redebeiträge aufeinander beziehen. Und genau, wir machen das jetzt so eine Stunde, so damit ihr es wisst von der Zeit. Und jetzt würde ich den Raum öffnen, so langsam mal. Genau, gibt's denn direkt Diskussionsfragen, Punkte, Anmerkungen, grundlegende Kritik? Oder auch nochmal Verständnisfragen? Erstmal nicht. Vielleicht. Okay. Ja, das ist fein.
Was hat es genau mit dieser Geschichte auf sich, mit dieser Party von dem Redakteur einer Wochenzeitung?
Ist das nicht dann? Okay. Na gut, so viele linksradikale Wochenzeitungen gibt es ja nicht. Vielleicht fangen wir anderes Roman. In Thessaloniki, in Griechenland, wurde ein der älteste Friedhof Europas, jüdische Friedhof Europas, mit über 300.000 Gräber und so damals in der Nazizeit durch die deutsche Besatzung, dem Mob freigegeben und wurde geblindet. Ganz Saloniki ist bestickt in verschiedenen Stellen, als Treppe und so weiter. Also es kamen die Einheimischen und haben Grabsteine genommen, weil die sind ja sehr massiv und sehr gut für Bau, für verschiedene Sachen. Und dies verteilt die ganze Stadt. Die jüdische Gemeinde versucht ab und zu, wenn eine findet, es zurückzunehmen und in ihre Museum zu aufzustellen. Und so, es gibt hier eine Zeitung, heißt Schange Welt, sie hat Korrespondenten in der ganzen Welt, auch in Griechenland. Ja, eine davon wohnt da und macht da Partys. Also es war nicht im übertragenen Sinne, war im wörtlichen Sinne. Es gibt einen ganzen Hof, man kann Bilder nicht vorlesen, deswegen ein bisschen Geduld paar Tage ist das im Internet auch. Und der Text und ist entsprechende Fotos zu sehen. Ja, ist nichts Besonderes. Wir haben das auch zum Schluss noch so als nebenbei gesagt, weil, also wie gesagt, in der Hof gibt's, der Hof ist bestickt, also das ganze Hof ist mit solchen Grabsteinen und darauf feiern sie Fahrpartys. Ob jetzt hiesige Redakteure, Deutsche dabei mit waren oder nicht, ist egal, aber diese Party, also so ist das rausgekommen. Also Freunde von uns, Genossinnen und Genossen aus Griechenland, aus dem Saloniki gibt es Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten. Einer von denen war ja auch mal da und ja, wundert sich, was die komischen Schriften sind, weil war eine jüdische Schrift, in der sephraditische. Und so, das Problem ist dabei, ein ganz anderes. Wir wollen das nicht als Skandal. Wir betrachten das als eine Selbstverständlichkeit. Was macht man mit jüdischen Grabsteinen? Die legt man auf den Hof und sitzt man drauf oder macht Bänke. Es ist nichts Besonderes. Es soll ja nicht, wir wollen nicht dazu kommen, dass irgendwie die jüdische Weltredaktionssitzung sagt, ja, den entlassen wir jetzt oder so, weil das ist ganz so normal, dass es nicht zu einer Ausnahmesituation kommen wird. Deswegen interessiert es auch nicht, was ich mache, aber der Vollständigkeit halber wird, wie gesagt, auch in das entsprechende Foto. Es geht noch weiter. Es gibt auch eine Dokumentation über diese Stadt mit diesen Verbrechen, die damals bekannt geworden sind und auch dort eine Filmdokumentation. Komfort, die Filmdokumentation kennen wir ja nicht mit den Stellen, aber diese Fotos, das ist alles. dabei auch erwähnt, um zu zeigen, dass es genügt, dass jemand Interesse hat, irgendwo anzukratzen. Wenn man anfängt zu kratzen, kommt nur braune Soße raus. Egal wo man, also man muss die Etiketten, die Sprüche beiseite lassen und dann fängt man an. Und leider ist bequemer oder ist die Einheit oder die Harmonie soll ja nicht so gestört werden. Deswegen laufen die Auseinandersetzungen auch in Deutschland unterhalb der Linke in bestimmte Rahmen. Also das heißt, man weiß, in welche, egal wie radikal sie laufen, die Auseinandersetzungen, ist immer eine Konsens. Und diese Konsens ist halt, ja, heilig. Okay, euer Problem, also ist nicht unser Problem.
So, hier hinten gab es eine Frage.
Was historisches Interesse da wird erwähnt, also von den Grünen-Moment in der Gruppe, ich glaube nur, es wäre auch für die so einen Vorgang, ihr wolltet diese Stadt und in andere Vorgang.
Du musst, glaube ich, das gleich ins Mikro sagen, weil sonst versteht man da nichts.
Also, nee, damals... also... Nicht verstanden. Also ich sage die Frage auch, also wenn die Frage bezog sich auf die auf einen Anlass der Gründung von uns, weil ich den Fall von Hoyerswerda angesprochen habe. Was war in Hoyerswerda damals los? Erstmal fangen wir so an. Da gab es Flüchtlingsunterkünfte und die Hoyerswerdaer Bevölkerung fand es sehr wichtig, sie anzugreifen. Und eine Woche lang sammelte sich jeden Tag, das war am Rande der Stadt, sammelte sich jeden Tag und griffen ein. Und als das Menschenleben zu retten, hatten wir die Behörden beschlossen, sie zu evakuieren. Und selbst während der Evakuierung standen links und rechts Palier, eigentlich wie damals Willy Brandt gekommen ist, oder weiß ich nicht, also, und haben sie mit Steinen die Busse kaputt gemacht. Viele wurden verletzt, einer sogar ins Auge von den Flüchtlingen. Auf jeden Fall, selbst die Evakuierung der Heime ist mörderisch gelaufen. So, später, damals war zumindest ist die oberflächliche Sensibilität da, dass eine große Demo organisiert wurde. Es ist verständlich, dass damals in der Migranten-Community sehr große Wut entstand. Das war das erste Pogrom, der natürlich weltweit auch bekannt gemacht wurde. Und es waren nicht abgestimmte Gruppen und so weiter, viele Migrantinnen waren da. Und manche andere Unterstützerinnen von Migrantinnengruppen. Und der Ansatz war, wichtige Rolle hat damals die Gessli-Gruppe auch gespielt, die Faschist-Gessli-Gruppe, die nicht mehr existiert, die geschlagen wurde. Und damals war es so, dass, von uns waren Einzelne dort. Also wir hatten nicht als Gruppe noch definiert. Und damals war es so, dass der Wunsch, die Forderung war, dass die Demo rein in Hoyerswerda gehen, um das klein zu hauen, was da halt vorfindet. Also später nannte man diese Ansätze von uns immer, wie heißt es, Strafexpedition. Ironisch, also negativ. Und egal, auf jeden Fall haben die ordentlichen Antirassisten vor dem Bullenkette gestellt und uns daran verhindert. Die Migranten verhindern, in die Stadt reinzukommen. Und anschließend ist in Frankfurt eine Diskussion gelaufen, in der Rassismusplenum des Autonomen Zentrums damals, wo, jetzt kommt das Interessante, wie gesagt, waren viele Migrantinnen in verschiedene deutsche Gruppen, in feministische Gruppen, Frauen in Feminist, migrantische Frauen, Migrantinnen in feministische Gruppen, in linksradikale Gruppen, in autonome Gruppen, in Antifa-Gruppen. Und das Antirassismusplenum war eine gemeinsame Plattform, wo man als die Diskussion um Hoyerswerda begonnen hat, ist das Phänomen entstanden, dass passiert Folgendes: Die Kontrahenten waren nicht mehr die Gruppe, sondern auf der einen Seite die Deutschen, und da sage ich das so wörtlich, wie es auch hört, komplett, also 100%, und auf der anderen Seite nur Migrantinnen. Es gab nicht einen einzigen, der mal auf die eine Seite war. Auf der anderen Seite war. Und da haben wir uns kennengelernt. Also die Ersten, die Café Morgenland gemacht haben damals, haben uns bei dieser Erscheinung kennengelernt. Wir kannten uns nicht. Ich kannte die Frauen aus der Gruppe nicht, die Flüchtlingsunterstützer aus der autonomen Gruppe nicht. Die kannten mich nicht. Wir kannten uns nicht. Wir hatten uns dadurch mehr gelernt. Und da haben wir beschlossen, im Zuge einer Diskussionsveranstaltung über genau dieses Phänomen, auch über Rassismus generell in Frankfurter Uni, uns als Gruppe zu definieren. Da gab es schon einiges. Und das war tatsächlich gemeinsame Auftritt und Papier, was wir, also Beitrag, dass wir damals aufgrund dieser Diskussion in diese, das war, wurde auch in deine Lupus-Gruppe Buch veröffentlicht. Und danach haben wir beschlossen, vereinbart, also wir müssen ein, was Eigenes machen. Also das geht nicht mehr so. Da hatten wir deswegen das Wort Café, haben wir ein Café in ein besetztes Haus, Success, in Frankfurt gehabt. Das hat auch nicht lange gewährt. Die deutsche Gruppe habe beschlossen, eine Veranstaltung mit Skinheads zu machen, Eumusik. Das soll ein gutes Skinheads gewesen sein. Wir waren dagegen, dass das in einem Viertel der Migranten wollen, die ganze sollte da reinzuholen, weil wir erwarteten, dass Nazis, Neonazis, weil die mögen diese Heumusik, kommen würden. Und das war genauso. Die Antifa dort hat natürlich Kontrollen gemacht, die hatte vorher ihre Hakenkreuze, ihre Symbole herausgemacht, man sah immer noch die Aufnäherreste und so wimmelte es immer noch. Wir haben darauf beschlossen, also bei der ganzen Scheiße nicht mehr mitzumachen und sind aus dem Café auch ausgetreten, rausgegangen, weil auch das ging nicht mehr. So, und seitdem fühlten wir uns sehr eisern.
Ihr habt ja in eurem Bild des Hochhauses, in dem Auschwitz der Keller ist, also in der Keller überläuft vor brauner Scheiße, darauf hingewiesen, dass die Nation eben genau auf diesem Fundament die deutsche Nation genau auf diesem Fundament aufgebaut wird. Wie ich finde, nach wie vor sehr, sehr zu Recht darauf hingewiesen, weil es ja, wie ihr auch genannt habt, verschiedene linke Gruppen gibt, die von all dem nicht mehr hören wollen, also namentlich vor allem das ins ganze Bündnis. Jetzt frage ich mich aber, ob ihr nicht sozusagen den Fehler macht, nur den vollgelaufenen Keller zu betrachten und das Dachgeschoss und nicht mal im ersten oder zweiten Stock an der Wand zu kratzen, wo auch viel aus der Wand läuft, viel Scheiße, die nicht unbedingt braun ist. Also die Frage, muss nicht der Angriff auf Deutschland insgesamt neu antiherrschaftlich kontextualisiert werden? Und sozusagen dieser starke Bezug auf die Shoah, auf Auschwitz, sozusagen als Teil dieses umfassend antiherrschaftlich formulierten Angriffs neu gedacht werden.
Darf ich vielleicht? Oder soll ich was sagen? Fange ich an, aber musst du... Die Frage ist sehr gut, auch wenn ich nicht komplett widerspreche, aber es ist schon, also darauf wollen wir hinaus. Genau das geht nicht. Also, nicht weil wir als Ziel es haben. Wir behaupten, dass es Deutschland keine Chance, egal wie das ausfällt, egal wie emanzipatorisch es klingt, keine Chance mehr gegeben werden kann, wird gegeben werden darf, nicht mal ansatzweise, auch Teile davon, was ich gemacht habe, zu wiederholen. Und wir meinen, die Bevölkerung ist aber dafür konditioniert. Es ist konditioniert und das ist möglich. Deswegen haben wir mit dem problematischen Beispiel angefangen, wo alle über Kinderschänder reden und so weiter. Was genau in diesem Moment, sobald die Deutsche als Linke oder Rechte, ist egal, oder als Mopo oder als Kultivierte, das Ziel bekommen, wer um zu tot zu bringen ist, dann macht er das. Dann macht er sie verschiedene Formen. Das macht er über Texte, das macht er über handwerkliche Arbeiten, das macht er über verschiedene Formen. Und wir kennen keinen Moment, der anderes war. Diese andere Problematiken, das genau das war der Punkt, wo wir gesagt haben, und die Fähigkeit, die er entwickelt hat, ist jedes Mal, wenn es die klimatischen Bedingungen andere sind, passt sich an. Und verfolgt aber das gleiche Ziel. Deswegen habe ich gesagt, er kann über Totalitarismustheorie, über die herrschaftlichen Mittel gehen, über, weiß ich nicht, die Vierterkreis ist sehr groß. Und jedes Mal, wenn wir dahinter gucken, also nehmen wir das ums Ganze nicht mal negativ, positiv, negativ gucken wir, was für tolle Sachen sie schreiben. Und dann kommen diese Momente, wo sie sagen, ja, der Nationalsozialismus kommt aus dem, wie heißt der Fluchtpunkt, ein Fluchtpunkt der bürgerlichen Gesellschaft. Damit hast du das Problem erledigt. Dann ist nicht mehr die Singularität und die singuläre Täter, sondern es ist doch der Kapitalismus. Also es genügt dann nicht mehr diese nationalsozialistische Faszinosen zu verfolgen, egal wie das praktiziert wird, also wie zivilisiert, sondern es genügt einfach, den Kapitalismus abzuschaffen, und da sind wir alle, ist alles vorbei. Das geht nicht. Und das Verrichte ist nur danach, jede Regung beweist das. Auch nach 60 Jahren ist das so. Doch mal, wieso ist das möglich, nach 60 Jahren Sprüche zu hören, die von Bevölkerung kommen, die gar nichts mit dem Zeug zu tun hatten? Wir hatten mal gesagt, auf das Bild von den, wie heißt der, den Höss, den Kommandant von Auschwitz, der auch seinen Garten nach dem Verbrennung, nach dem Gaskammer, seine Garten pflegte und Kuchen packte, es gibt auch ein Foto, dass es in der damaligen Zeit wurde Folgendes Verrücktes gemacht, passiert. Die Verbrechen wurde so alltagsmäßig praktiziert, so verinnerlicht, so selbstverständlich, man konnte praktisch, ich weiß nicht, einkaufen gehen oder in seine Schicht dann die Gaskammer betätigen. Das war alle, also, und dann wurde praktisch nicht, da wurde das Alltägliche, dieses Einkaufen in dem damaligen Läden, einkaufen gehen, wurde nicht brutalisiert, sondern das Verbrechen wurde humanisiert. Und das sehen wir jedes Mal, wenn eine Gelegenheit ist. Der einzige Beweis, den wir erwarten, um eine andere Denke zu haben, ist, wenn eine Gelegenheit gibt und die nicht wahrgenommen wird. Und das haben wir bisher. Deswegen haben wir diese drei Perioden nur ein Beispiel gehabt. Nicht, dass es eine Systematik existiert, aber rein zufällig. 77 haben die gesamte Bevölkerung hat mitgemacht, auf der Jagd nach dem Raft-Leute damals. Völlig egal, wie die Gruppe zu bewältigen ist. Also darum geht es nicht. Es geht um Bevölkerung. Später ging es mit der Wiedervereinigung, und jetzt läuft es heute mit dem muslimischen Bevölkerung so. Und die Jungewelt hat recht. Klar, es sind zu viele, deswegen kann man mit denen nicht viel anfangen, nicht viel machen. Also das ist problematisch. Also, und das sagen die auch noch. Und warum sollen wir überhaupt dann anfangen zu irgendwelchen Befreiungsmomente der Deutschen reden? Weil wir denken, in den Befreiungsmomenten der Deutschen, übrigens waren sie befreit. Wir hatten schon mal geschrieben, der größte Befreiungsmoment der deutschen Population war in der NS-Zeit. Alle Errungenschaften heute, die man hat, man von dort. Soziale Errungenschaften kommen sowieso von dort, und sonstige egal, okay, jetzt erzähl ich es mal, vielleicht willst du was dazu
erzählen. Ja, ich habe auch da nicht viel hinzuzufügen. Das ist halt irgendwie das Problem, was man halt in vielen, seit dem Zweiten Weltkrieg in allen linken oder weniger linken Theorien dann findet, eben, wo verankert man das Problem, also analysiert man die Architektur eines Hochhauses zum Beispiel, eine Struktur, die man in allen Nationen findet und so weiter. Muss man über den Keller überhaupt reden? Kann man mit dem Wohnzimmer im dritten Stock anfangen? Ist dann eben halt die Frage, was man damit beschreiben will. Und dann ist es eben seltenst der Keller oder halt diese spezifische Konstellation des deutschen Hauses, sondern man redet halt über den Begriff der Nation, man redet über übergreifende Strukturen, Kapitalismus, bla bla bla, was man halt abschaffen will. Und das kann man ja halt in den letzten Jahrzehnten ja dann an allen möglichen, von klassisch-marxistischen Ansätzen bis zu zeitgenössischen, strukturalistischen, politischen Ansätzen erkennen, dass es diesem Phänomen eben nicht beikommt, zu verstehen, was in Deutschland, oder nicht unbedingt zu verstehen, aber halt so damit umzugehen, dass es eben, wie wir gesagt haben, nicht nur eine Singularität der Opfer gibt, sondern auch der Täter, eben diese Singularität der Täter erkennen als solche, unabhängig von einem kapitalistischen System, was man abschaffen will, oder einem bürgerlichen Phänomen des Antisemitismus und so weiter.
Also habe ich euch richtig verstanden, dass eure Kernaussage so ein bisschen ist, es gibt keine richtige Kritik vom Boden der falschen Gesellschaft aus. Also das Ding ist ja irgendwie so, wie ihr das schildert, ist mir sehr sympathisch. Allerdings ist es natürlich für mich als deutsch Konditionierten erstmal jetzt schwierig zu sagen, was mache ich, außer mich zu ärgern, dass ich meine Großeltern nicht rechtzeitig befragt habe. Gut, das wäre sozusagen das Dilemma, vor das ihr uns stellt, und ist auch gut, müsst ihr ja nicht beantworten, ist ja unseres sozusagen, oder meins jetzt. Die andere Frage, die ich habe, zielt auf diesen Begriff von Konditionierung, den ich so ein bisschen schwierig finde. Also Konditionierung ist ja sowas, man richtet jemanden ab und die Freiwilligkeit der Handlung fällt hintenüber. Würde ich sagen, finde ich insofern schwierig, weil ich würde sagen, die Leute sind in Lichtenhagen nicht losgelaufen, weil sie konditioniert sind, sondern weil sie das wollten. Das heißt, sie haben es freiwillig getan, sie haben es aus Gründen getan. Und die Frage ist, wenn ich mich mit dem, was ihr so als deutsches Wesen oder deutsche Struktur schildert, auseinandersetzen will, muss ich ja gucken, was sind die spezifisch immer wieder in unterschiedlichen Verkleidungen auftauchenden Denkformen, die Leuten die Gründe an die Hand geben, so zu handeln, wie sie handeln. Das fände ich, glaube ich, stärker, als von Konditionierung zu sprechen. Man könnte schon mal sagen, oh, ich fühle mich nicht konditioniert, ich bin ja, ich denke ja frei und so. Wenn ich sagen würde, mein Denken verweist mich aufgrund meiner Sozialisation immer auf Gründe, die im Endeffekt mörderische Gründe sind, hätte ich viel mehr zu denken, glaube ich.
Das ist vielleicht ein Missverständnis des Begriffs der Konditionierung, wie wir ihn jetzt benutzt haben. Also wir verstehen nicht Konditionierung als Vorgabe einer bestimmten Art zu denken auf der Grundlage einer richtigen oder falschen Gesellschaft, sondern eben durchaus auch als, und vor allen Dingen auch in Deutschland, auch als eine aktive Beteiligung an der Hervorbringung, als Handlung, als zu denken, die halt eben schwierig ist, mit diesen gesellschaftstheoretischen Modellen darzustellen, wie man sie halt eben aus der linken Theoriebildung kennt, was sie sich in marxistisch-psychoanalytischen Methoden, wo es halt eben ein Unbewusstsein gibt, was irgendwie in bestimmten Voraussetzungen dann auf die Oberfläche kommt und ausbricht. Zum Beispiel, wir verstehen nicht das Phänomen des Mobs oder eben diese Leute in Lichtenhagen beispielsweise als Leute, die das in ihrer psychosozialen Konstitution unter Kontrolle gehabt haben und dann es als unwillkürlicher Ausbruch dann zutage bringen, sondern eben durchaus auch als produktives Verhältnis, in dem sich halt eben, also was man auch nicht so genau nachvollziehen kann, das haben die jetzt in der Schule gelernt, das haben die jetzt vom Kapitalismus gelernt, das haben die gelernt, weil sie am Fließband arbeiten müssen und einen monotonen Alltag haben, sondern eben auch als diffuses Konditionierungsverhältnis, wie ich das vielleicht nenne, das eben nicht, dass eben die Struktur nicht so oder der Boden der Konditionierung nicht eben schwer in soziologische Begriffen fassen lässt oder in Begriffe einer Gesellschaftstheorie. Und die Frage, ob die Gesellschaft richtig oder falsch ist, der Boden, auf dem die Kritik fußt, ist dann eher dann nicht sehr hilfreich, glaube ich, weil in dem Moment, wenn man sich als Boden der Reflexion festlegt, und ich positioniere mich jetzt auf den Boden einer falschen Gesellschaft oder einer Gesellschaft, die ich für falsch halte, dann setzt es ja voraus, dass man eine Ordnung als Grundlage der Kritik voraussetzt und damit ja auch produziert, sich angesprochen fühlt als Mitglied der falschen Gesellschaft. Und dann fängt natürlich das Problem schon an, wenn man sich angesprochen fühlt als Deutscher. Und dann irgendwann lernt man, okay, als Deutscher hat man jetzt Israel gut zu finden. Als Deutscher hat man jetzt Moslems doch nicht so schlimm zu finden. Als Deutscher hat man jetzt dies und jenes zu beachten. Halt eben, es geht dann eher darum, sich nicht angesprochen zu fühlen. Oder wie würdest du das ausdrücken?
Was ist gut? Ja. Also die Konditionierung, die ist aufgetaucht mit dem Text von Port. Ich weiß nicht, wer das gemeint hat, aber der David hat das vorhin ein bisschen ausgeführt, wie wir das verstehen. Es geht auch nicht darum, also auch mit den Begriffen, die du genannt hast, falsche Gesellschaft oder falsche Freiheit und so weiter, was momentan kursiert, da können wir wirklich nichts anfangen. Da sind schon Konstrukte, die irgendwas umgehen wollen, behauptet. Also grundsätzlich hast du recht, jede Handlung ist eine vor allem bei dem, was wir freiwillig entscheiden. Das Problem ist ein anderes. Wir gucken jedes Mal und lesen und hören, was gesagt und geschrieben wird, oder wie die auseinanderlaufen. Und egal, wo man sich befindet, zum Beispiel Rassismus wird versucht, erklärt zu werden. Also, dass von irgendwas abgeleitet wird. Das heißt, man weigert sich zu akzeptieren, dass der Rassist keine Ableitung von irgendwas oder für Einfluss, sondern er will eine rassistische Gesellschaft. Er will, das ist selber die Produktion des Rassismus, und er will sich halt nur ohne Arbeitslosigkeit, ohne hohe Mieten und so weiter, aber er will, also es kommt nicht, auch der Antisemitismus kommt nirgends von irgendwo anderes als Ableitung von der Gesellschaft oder den Eindruck, sondern das ist selber seine Gesellschaftsformation, die er haben will. Und für ihn ist das das Richtige. Deswegen nennen wir die NS-Zeit für die Deutschen als NS-Paradies, gesellschaftliches Paradies. Das haben sie so erlebt, und jetzt kommst du oder ich und sagen wir, das ist aber falsch. Also mit diesen Begriffen kannst du nichts anfangen. Was heißt falsch? Für ihn, für den war es richtig. Und die Schwierigkeit, die wir sehen, immer wieder ist, warum zum Beispiel ist nicht genauso für euch attraktiv wie für uns, eben das Minimalziel Deutschland in 10 Teile zu machen. Anstatt Revolution soll man überlegen, welche Teile, zum Beispiel Gespräche führen, der Teil geht nach Polen, der Teil geht nach Tschechien, wenn sie haben wollen, also weiß ich nicht. Also warum ist es nicht attraktiv zum Beispiel? Dann lassen wir Kapitalismus beiseite, egal wie die, also zumindest ist eine erste Gefahr, ist mal los. Also mindestens so pragmatisch, was wäre das Problem? Aber was wir erleben, ja, aber auch deine Frage war so, wie können wir diese Gesellschaft verändern?
Also das habe ich die einzige Frage.
Ja, okay. Vielleicht formulierst du die, ich helfe ja auch ein bisschen besser. Ich habe das eher so verstanden. Oder wiederhole nochmal, weil hier ein Hinweis kam.
Ich habe gerade widersprochen, weil das war hier nicht zumindest, so wie ich dich gefragt habe, nicht deine Frage. Also die Frage war nicht, wie können wir Deutschland zu einer besseren Gesellschaft machen. Und ich glaube, sehr viele von denen, die hier sitzen, würden genau mit diesem Plan, Deutschland in sehr viele Teile aufzuteilen, mitgehen, d'accord gehen. Und die andere Frage habe ich auch anders verstanden. Also nicht im Sinne von die falsche Gesellschaft, weil, also im adonitischen Sinne oder so, sondern sozusagen ausgehend von dem, was ihr gesagt habt, im Prinzip baut auch jede deutsche linksradikale Gruppe nur Scheiße. Also so, da kommt nur braune Scheiße raus. Ja. Das ist eine... was sollen denn dann Leute machen, die ihr als deutsch bezeichnet, die sich aber vielleicht als Linksradikale verstehen? Also so, das produziert ein Dilemma so. Also meine Frage an euch wäre, ausgehend von dem, was ihr gesagt habt, das eine, also deine Bemerkung habe ich fast verstanden als komplette Absage an Gesellschaftstheorie überhaupt, was ich glaube ich problematisch finde. Und das zweite wäre, geht ihr von einem deutschen Wesen aus?
Also die Seite ist am meisten so. Nee, wir haben das, wo wir das angesprochen haben, von Kontinuitäten und Erfahrungswerte, also vielleicht andere so. Es gibt den klassischen Spruch, das Sein bestimmt das Bewusstsein und das Bewusstsein bestimmt das Sein. Müssen wir das erweitern. Und die herrschende Theorien, egal welche Ausrichtung die haben, ist immer so, dass es praktisch Phänomene um uns herum beeinflussen wir uns. Die wir meinen, dass es die geschichtliche, das geschichtliche Geschichtsbewusstsein, das gilt nicht nur für Deutschland, für die ganze Welt, also ist entscheidende Faktor für die Bildung eines Bewusstseins, eines Verhaltens, eines, einer Persönlichkeit. Ich fange mit anderen Beispielen an, als in Almeria die Pogrome stattfanden, nicht die schwarze Bevölkerung, die schwarze Afrikaner wurden angegriffen in den Seelen, sondern die Moros, wie sie sie nannten. Weil damals die Geschichte so ist, dass die Moros, wie sie nannte, die Herrscher waren von Spanien. Das heißt, die weiße Spanier hatten sie ihre geschichtliche geprägte Bewusstsein so, dass es praktisch aus dem Ausdruck kam. 100 Jahre später war das. Nur als Beispiel. So, in Deutschland haben wir diese Besonderheit, die kein anderes Land der Welt hat. Es gab eine Bevölkerung, die massiv eine Erfahrung in Vernichtung von anderen gesammelt hat. Diese Erfahrung prägt jede, über die Eltern, über das Verhalten in die Gesellschaft, man lebt. Jede gesellschaftliche Formation, Generation, auch nach 60 Jahren. Und wir, das ist unsere Einschätzung. Deswegen meine, die heutige Population ist in ihrer absoluten Mehrheit, wir kennen nicht jede Einzelne jetzt, das ist Blödsinn, also, aber in ihrer Mehrheit, das Erdrückende. Deswegen sprechen wir von den Deutschen, weil die anderen sind so marginalisiert, dass es praktisch nicht ins Gewicht fallen oder nicht fallen. Von dieser Mehrheit sprechen wir, wenn wir sagen, die Deutschen, um Gott zu sein. Ist geprägt von diesem, genau, ihrem Bewusstsein. Und deswegen ist geprägt von dieser Geschichte. Das ist alles. Und weil wir das jedes Mal so erleben, finden wir die Bestätigung in diesen Handlungen. Und deswegen sagen wir, es bringt nichts, so wie der David gesagt hat, es bringt gar nichts. Es wird gar nichts verändern an diesem Problem, solange diese Gesellschaft existiert, weil diese Bewusstsein, so wie sie, kann nur ausleben, wenn eine deutsche Gesellschaft existiert. Der hat keine andere Chance. Deswegen die Deutschen, die Minderheiten in den USA oder in Frankreich, die machen keine Pogrome. Also die sind genauso scheiße wie die Franzosen oder die Amerikaner und so weiter, aber die verhalten sich, weil eben keine Chance haben, in einer Gesellschaft, die nicht aus Deutschland besteht, andere zu verhalten. Und lassen sich über die Jahre andere Einflüsse zu. Das ist das Problem dort. Deswegen sage ich, das Lockdown ist für so eine Voraussetzung. Also angenommen wollen wir befreite Individuen, dann sage ich, Voraussetzung für jede Diskussion über diese Bevölkerung ist, dass das Land nicht mehr existieren kann. Dann können wir darüber reden. Dann bin ich mit allem einverstanden, welche Theorien am attraktivsten sind. Aber ohne diese Voraussetzung sehen wir jedes Mal nur die Tricks, wie die irgendwelche linke Gruppe eben diese Gesellschaft meint, besser machen zu können. Deswegen haben wir die Vorwürfe auch offen artikuliert. Vielleicht habe ich ein bisschen die Frage.
Ich meinte das auch gar nicht als Absage an gesellschaftliche Theorien, ganz im Gegenteil. Also es gibt durchaus viele Gesellschaftstheorien, die ich persönlich sehr attraktiv finde und hilfreich. Worum es eher ging, war um das Phänomen, dass eben auf der Grundlage, was er eben sagte, was man unter Konditionierung vielleicht bezeichnen kann oder unter einem anderen Begriff, halt eben Gesellschaftstheorien mit vermeintlich oder explizit oder beabsichtigten emanzipatorischer Absicht, eben wenn es darum geht, die Shoah zu theoretisieren, es eben oft oder in Deutschland halt immer zu diesem Phänomen kommt, dass diese Verwissenschaftlichung eben nicht zu einer Unordnung in der Theorie und in der Praxis führt, dass man eben, sondern eben zu einer Fortsetzung der Legitimationsdiskurse oder der oder in welchem Ausmaß auch immer in einer deutschen Identitätspolitik, sei sie jetzt links oder konservativ oder wie auch immer, das lässt sich zum Beispiel belegen in den antideutschen Diskursen in den 90er Jahren. Kennt ihr sicher alle kritische Theorie, tralala und so weiter so. Und heute lesen wir Texte über Antisemitismus-Theorien, die halt eben immer wieder auf diese Erklärungsspur zurückfallen. Wir haben das vorhin zitiert mit Begriff der, wie war das nochmal, finde ich, Personalisierung des Abstrakten im Juden und so weiter, diese ganzen gesellschaftlichen Theorien, Vernichtung und so weiter. Und das meinte ich eben. Und ich glaube, es gibt viele Theorien, die in anderen Milieus emanzipatorisch funktionieren. Aber konnte das in Deutschland nicht beobachten, dass oder konnte in Deutschland beobachten, dass viele emanzipatorische Gesellschaftstheorien eben immer wieder darauf zurückfallen. Und zwar in dem Moment, wo sie anfangen, verstehen zu wollen, was zwischen 1933 und 1945 passiert ist. Oder wo sie eben nicht verstehen wollen, was zum Beispiel 1977 passiert ist. Und das, deswegen auch diese eher
89.
oder 89 ja. oder und so weiter. Und daher diese Haltung gegenüber Gesellschaftstheorien nicht als Ablehnung von Gesellschaftstheorien, sondern eben, man kann mit einer poststrukturalistischen Theorie Auschwitz erklären, man kann mit Adorno Auschwitz erklären, man kann mit Marx Auschwitz erklären, man kann mit es gibt ja jüngere Theoretiker, Agamben, der dann kommt und Auschwitz erklärt und so weiter.
Ja. Agamben
zum Beispiel. Ist ja auch ein Phänomen, was jetzt auch in den letzten Jahren wieder so aufgekommen ist. Man fängt an, Auschwitz zu erklären. Und dazu kann man alle Theorien benutzen. Also es gibt ja auch eine Politik der Theorieanwendung, die unabhängig vom jeweiligen Bestreben der einzelnen Theoretiker oder der Schulen und so weiter funktioniert. Man kann mit Marx auch prokapitalistisch jetzt über die Krise reden zum Beispiel, also jetzt ein anderes Feld. Oder eben mit Adorno dann Auschwitz erklären.
Postone.
Mit Postone, ja. Darum ging es.
Also ich glaube, ich verstehe nicht. Und damit erklärt man natürlich sowieso nichts. Also, vielleicht damit ein bisschen. Was, was vorhin gesagt wurde, war ja, dass es nur zu Missverständnissen, damit wir ein Missverständnis. Damit erklärt man gar nichts aus. Ist das selber? Also, David meinte vorhin nicht, dass damit tatsächlich Auschwitz erklärt wird. Mit all diesen Sachen, alle Versuche ist natürlich Auschwitz nicht zu erklären. Vielleicht wollte ich nur so zu Verständnis geben.
Also es geht darum, welche Ordnung wird dabei geschaffen mit der Anwendung einer Theorie, welches Milieu, welche linke Bestrebung oder nicht linke, wie auch immer, in den jeweiligen Graduierungen, welche Ordnung schafft sie mit der bestimmten Hinwendung zu einer bestimmten Theorie, was erhofft sie sich davon, was kommt dabei heraus, das lässt sich, denke ich, beobachten, dass sie in dem Moment, wo man sich eben dem Phänomen des Nationalsozialismus und der nachsozialistischen deutschen Gesellschaft nähert, dass es dann eben schwierig wird, auch mit der Distanz zur falschen oder zur richtigen Gesellschaft, je nachdem, als was man sich angesprochen fühlt. Also wie er sagte, man erklärt nicht Auschwitz, aber man positioniert sich als bestimmtes politisches Subjekt, man erwirbt ein bestimmtes Rederecht, in den und den Begriffen etwas erhellen zu können und so weiter. Darum ging es.
Es gab aber auch noch die Frage nach dem deutschen Wesen.
Nein, das habe ich vorhin versucht, das habe ich schon vielleicht nicht rübergebracht. Wir haben noch das Wort nicht benutzt, aber was wir damit meinten, man immer diese Bewusstseinsbildung in Deutschland, die aus dieser Vergangenheit sich speist. Also, es ist keine, deswegen habe ich versucht mit dem alten Zitat, was deutsch ist, und wir haben gesagt, es ist nicht immer ein Pass hat oder Eltern, die deutsch sind und so weiter, also nicht diese biologische, obwohl das sogar man den Verdacht haben müsste, ist aber wissenschaftlich nicht möglich, dass er aus reinen Vernunftsgründe lehnen wir diese Erklärungen ab und nicht aus den Taten, sagen wir, dass es praktisch dieses Bewusstsein ist, was die Deutschen von Generation zu Generation prägt und ihre Handlungen davon leiten lässt. Und ich stelle mal andere so ein bisschen die Frage. Ein zweites Problem, warum wird, also aktuell, wir stellen immer fest, wir sehen uns gibt seit 20 Jahren, wir stellen immer fest, dass wir manchmal, und da weigern wir uns öftermals, manchmal müssen wir, weil die Mitdiskutierenden ernst meinen und so weiter, dass Diskussionen, die vor 20 Jahren oder 50 Jahren gelaufen sind, wo wir immer der Meinung waren, das ist erledigt jetzt. Die kommen immer wieder neu. Es gibt eine Recycling hier der Geschichte. Alle paar Jahre wieder kommt eine Schlauer oder ein Schlauer erzählt was, das was schon längst erledigt ist. Und das wundert wir uns. Und was aber bleibt immer wieder, sind eben Handlungen, die plötzlich, meint man, auftauchen zu können. Und die können wir nicht anderes erklären aus dieser Bewusstseinsbildung, wie wir gesagt haben. Das ist alles. Also das ist unser deutscher Wesen. Wenn man das Wort benutzen würde. Aber auf gar keinen Fall biologisch, logisch.
Die Frage, ist, die sich dann bei uns auch immer wieder stellt, ist, warum sich Linke dann angegriffen fühlen oder provoziert fühlen, dass die Frage nach dem deutschen Wesen überhaupt gestellt wurde, obwohl sie explizit nicht in unseren Texten auftaucht. Also...
Ja, vielleicht noch ein Satz zu den Theorien, die Gesellschaftstheorien. Wenn man, ich gehe mal positiv, erstmal konstruktiv, was wir nicht gewohnt sind, aber sind wir kurz angenommen, tatsächlich mit bestem Wissen und Gewissen und aus besten Absichten, man wendet eine Theorie in Deutschland an, die halt andere so vielleicht Gültigkeit hat. Ein ernsthafter solcher Versuch muss ja automatisch jede Theorie auseinandersetzen, ihre Ungültigkeit für Deutschland nachweisen. Ich kenne keiner, der hier in Deutschland sagt, nein, marxistische Theorie kann man in Deutschland nicht anwenden, weil das ist Mist, das passt nicht, das erklärt mir nichts. Dass der Marx Auschwitz nicht voraussehen könnte oder nicht darüber was ist, ist verständlich, weil so ein Phänomen gab es ja damals nicht. Dass heute durch Wissen man immer noch so tut, als ob, das sehe ich nicht. Das ist vielleicht so. Es wäre vielleicht interessant, ein ernsthafter Versuch, hier versuchen, eine solche Theorie anzuwenden, und dann wird immer scheiden. Einfach nicht, weil wir eine Antwort darauf haben, warum, weil wir wissen, dass Auschwitz höchstens annähern kann, aber niemals momentan nicht klären kann. Das war ja auch unser Ansatz damals, als wir begonnen haben, und wir hatten die gleiche Problematik. Gehe ich zurück auf die Frage. Die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, ich wiederhole nochmal, stellt euch vor, wir waren in verschiedenen Gruppen mit Deutschen zusammen. Wir hatten nicht mal eine Diskussion über Rassismus gehabt vorher. Und plötzlich entstehen das alles. Und dann fangen wir das Erste, was wir gemacht haben, die Gruppe, immer da uns zu fragen, wie kommt das? Wir landeten ziemlich schnell in Auschwitz, nicht so anderes. Also die Antwort auf das Verhalten der Population damals 89 war für uns, wir haben, das müsst ihr uns glauben, also vorher mit Holocaust kaum beschäftigt. Ich persönlich kenne von meinen Eltern ein paar Geschichten oder so, ein paar alte Geschichten, nichts mehr. Keiner von uns. Wir waren alle ach so radikal und so Linke und so weiter und wollten wir, also nichts. Und fangen wir an zuerst in reiferem Alter sozusagen, zum ersten Mal, obwohl wir auch viele von uns sehr lange in Deutschland waren, über dieses Phänomen darüber zu fragen. Und wir landen, wie gesagt, in diese Geschichte, und seitdem löst das nicht los. Und haben wir beschlossen für uns, weil wir natürlich auch gescheitert sind, natürlich alle Versuche haben wir auch gemacht. Wir haben versucht, das zu erklären, die Deputierenden eine Zeit lang diskutiert, ob das dazu geführt hat. Und dann, nachdem wir gesagt haben, haben wir gesagt, okay, es ist nicht erklärbar, also nehmen wir Auschwitz als Ausgangspunkt. Und betrachten wir jede Handlung, jede gesellschaftliche Formation, auch die Vergangenheit über diese Moment in der Geschichte der Menschheit, der stattgefunden hat. Und so ist unser Ansatz geblieben, und damit kommen wir zumindest halbwegs in der kurzen Zeit, die wir noch haben, alle hier zurecht. Das ist, ja. Und vielleicht, der Pessimismus klingt auch da drin, wir hoffen nichts für hier. Also, Das sind so schon Pessimisten. Manchmal hat sich gefragt, ja, denkt immer, also eine andere Frage, die mal gekommen ist, dass wir das Schlechte in Menschen sehen, wie heißt, sehen. Das ist, kennt ihr diese alte theologische sogar, dass der Mensch an sich schlecht ist und so weiter, plötzlich zwar, aber wir denken eher, dass solche Sachen wie Antisemitismus vielleicht eine menschliche, eine humanes, menschliche Gefühl, weil Antisemitismus ist ja in erster Linie ein Gefühl, ein sehr starkes Gefühl. Wenn man Casablanca sieht und aufrührt, zum Beispiel, oder einer der Filme, die euch gefällt, ein solches Gefühl ist. Der Unterschied ist nur, der ist bleibend. Der bleibt auch, wenn das Objekt seine Begierde erledigt ist, der bleibt. Also, das ist diese, das ist, okay, und wir denken, okay, da müssen wir schon damit leben, dass es, also wir, diese berühmte alte Sprüche, die Eltern vielleicht Sozialismus oder Barbarei, sagen wir so, weil Blödsinn, oder diese, wie hieß das in, heißt in Marxismus, diese Gesetzmäßigkeit, dass irgendwann doch die befreite Gesetz, Blödsinn, da kann auch alles noch schlimmer werden. Wir haben zum Schluss die Vorstellung gehabt, dass Auschwitz vielleicht ein Höhepunkt menschliche Zivilisation und Humanität ist. Also das Problem ist, wenn wir bei solchen Wörtern wie Humanität, ist automatisch was Positives. Wir sehen sehr human, also eine erste Form vielleicht der Humanität, wenn das vom menschlichen Drang, auch Auschwitz, da sehen wir als eine sehr hohe Form der Humanität, vielleicht eine erste Form der Zivilisation, die bis dahin erreicht wurde, vielleicht die nächste. Eher so, also wir sehen nicht diese Begriffe, die so häufig was Positives sind. Wir meinen, das ist ein menschlicher Akt. Es ist ja von Menschen gemacht worden. Und da ist so massiv immer, ist ein humaner Akt, wenn so viele Leute anspricht. Aber wenn wir das Wort human benutzen, automatisch, weil wir so alle erzogen sind oder gelernt haben, betrachten wir was Positives. Warum? Das Humanitäre kann eben auch helfen, welche sein.
Also ich verstehe nicht so ganz euren Vorwurf an die kritische Theorie, die ja auch eigentlich von einem, also das alles negativ betrachtet und jetzt nicht irgendwie ein positives Ziel hat. Ja, ich verstehe jetzt da diesen Widerspruch nicht ganz, den ihr habt. Ich meine, man kann ja versuchen, irgendwie Auschwitz zu erklären. Ich denke nicht, dass das falsch ist, einfach dafür Erklärungsmodelle zu finden. Ja, also ich würde es gerne einfach ein bisschen präziser haben. Danke.
Nochmal, wir haben gesagt, das wäre genau aus dem eigenen Gesicht, das genauso haben wir angefangen. Wie gesagt, wir sind spät, aber haben wir angefangen, uns zu fragen, woher kommt das und so weiter. Und wir sagen, wir sind gescheitert. Wir haben unsere Scheitern akzeptiert, dass es nicht erklärbar ist. Wenn du es schaffst, bitte, also, wie soll ich sagen, also das, es ist nichts dafür mehr zu sagen.
Die Sache ist dann vielleicht auch, dass man es ist dann auch eine Frage, was man zum Ausgangspunkt des politischen Handels nimmt. Und deine Frage ist, geht dann vielleicht eher davon aus, dass man eben eine Theorie als Ausgangspunkt oder als Grundlage einer politischen Handlung verwenden kann, was ja auch legitim ist, was ja auch jeder auch schon versucht hat oder gemacht hat und vielleicht tut, auch heute noch. Aber was halt bei uns der Fall ist, halt eben diese andere Ausgangslage, eben die als Ausgangspunkt der politischen Handlung, eben dass die Weigerung, auch die aktive, nicht im negativen Sinne, auch die eine aktive Weigerung zu begreifen, was Theorien dann erklären. Oder in dem konkreten Fall gibt es ja ein Bündel von Ansätzen, die versuchen, das zu erklären. Und dann eben halt auch diese Weigerung, und damit das als Grundlage zu nehmen in einer politischen Handlung. Und das ist halt eben eine andere Perspektive auf Theorie. Das heißt nicht, dass wir Theorie scheiße finden, sondern eben...
Es gab hier drüben jetzt noch zwei Meldungen, glaube ich. Oder du hattest nicht? Nee, dann nur eine, ja. Okay. Und genau. Ich habe mal noch
zwei Fragen. Das eine wäre, also wenn ich euch richtig verstehe, sprecht ihr zwar von den Deutschen, aber macht dann immer nochmal so eine ostdeutsche Spezifik aus. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen, worin die dann besteht oder worin dann andersrum auch eine westdeutsche Spezifik besteht. Und das andere ist, ob der deutsche Kolonialismus für euch eine Rolle spielt und wenn ja, welche?
Schreine von dem, was ich weiß. So was willst du aber sagen? Also, ich habe ja gerade verständlich den nächsten Teil mache. Immer wie gesagt, weil wir nicht von Theorien ausgehen, immer von den konkreten Ereignissen, haben wir festgestellt, dass in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung hauptsächlich die wichtigste und bekanntesten auch weltweit Pogrome dort stattgefunden haben, dass bis heute verhaltensweise ganze Laststriche existieren, die sehr gefährlich für Menschen, die nicht Deutsche sind. Deswegen haben wir von dem emotionalen Bereich gesprochen, die, wie sagt man, national befreite Zonen, wo manche, die anderes aussehen, kaum Chance haben, unversehens da rauszukommen. Und. So. Und bis heute ist das so, dass in in der ehemaligen DDR die Gefahr eines Migranten Opfer einer Rassistik ist 20 Mal höher als im Westen. So, das heißt nicht, die eine ist gut, die andere ist schlecht. Es gibt etwas anderes. Wir erklären das so, dass es damals eine Entwicklung gab, wo eben im marxistischen Sinne, das ein bestimmtes EU-Sein, ein bisschen Sozialismus und so weiter, wir teilen. Also beide Teile haben die gleiche Bevölkerung übernommen. Beide Teile haben Hand hochheben, Sportlerinnen und Sportler sozusagen in ihre Einflussbereiche genommen und hatten mit denen was angefangen. Der Unterschied besteht in erster Linie darin, dass hier aufgrund der sogenannten Gastarbeitergenerationen und den Zuzug von sehr vielen Migrantinnen eine zwangsweise Verhalten auferlegt wurde. Das ist für uns in erster Linie. Ich kann mir nicht vorstellen, bei 35% Migrantinnen in Frankfurt, dass so leicht ähnliche Zustände wie ich es wird. Einfach weil eben viel zu viele sind, um mit denen anzulegen. Ich muss das wiederholen, jetzt, genau das ist der Punkt. Oder in Berlin, wie erlebt das? Könnt ihr euch vorstellen, bei so vielen Migranten, die hier leben, einfach mehr, die nicht ihre Häuser anzuziehen. Das ist, also die westdeutsche Gesellschaft ist beeinflusst worden in ihrem Verhalten von diesem starken Zuzug von Migranten. Damals wurden sie auch freundlich mehr oder weniger aufgenommen, also in dem Sinne, weil sie gebraucht wurden. Es wurden in ihrem Bewusstsein nützliche. Übrigens, sogenannte Gastarbeiter gab es auch schon in der Nazizeit, darf man nicht vergessen. Es gibt Dokumente, die belegen, also Zeitungen, Nazizeitungen, Soldatenzeitungen, die schreiben an die Soldaten, in Kreta zum Beispiel und in anderen Ländern, die versuchen, wenn man das liest, ist so, als ob eine antirassistische Gruppe die Bevölkerung aufklärt, dass die Leute, die in den Fabriken arbeiten, aus den verschiedenen Ländern, nicht aggressiv sind und die werden in Zaun gehalten und sie werden kontrolliert. Sie sollen keine Frau und ihre Frau und Kinder haben und so, aber keine Angst um ihre Frau. Das erzählen Nazis den deutschen Soldaten in besetzten Ländern, damit sie keine Sorge machen über die Gastarbeiter, die in Deutschland arbeiten. Es geht nicht um Zwangsarbeiter, es geht um Gastarbeiter, die wegen Lohn hier gearbeitet haben. Waren nicht so viele, aber wie gesagt. In Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, außer ein paar politische Flüchtlinge und ein paar Vertragsarbeiter gab es nichts. Das heißt, man hatte eben das Schlimmste, was passieren kann, sozusagen eine nahezu homogene Gesellschaft unter sich. Und über sich die SED, die FOBO und so weiter, aber unter sich waren das. Und das wo es ihrer Meinung nach hat das geprägt, dass es plötzlich, wo sie erfahren haben, dass alles erlaubt ist, das Ganze hochgekommen ist. Zweiter Punkt ist, aber zwei, betrachte ich als zweitrangig, also nicht in erster Linie, weil ich anerkenne, zumindest ist immer noch, dass der Versuch wurde, an die faschistische Geist, da und dort mit allen Indoktrinationen und so weiter rüberzubringen, dass es eine Deckel auferlegt wurde in der sogenannten Aufarbeitung für Kleinigkeit, wurde per Definition, weiß ich nicht, alle zum zukünftigen Sozialisten erklärt und eben die familiären und innergesellschaftlichen Auseinandersetzungen sind nicht gelaufen. Das hat dazu geführt, wie gesagt, dass nachdem sie eben befreit wurden, wie war das? Der größte Übel wurde beseitigt und dann konnte sie loslegen. Und ja, ob ich das finde, weiß ich, soll sich ändern, also es wäre ja gut, aber daher kommt dieser Unterschied. Deswegen machen wir den auch. Ja.
Zum deutschen Kolonialismus haben wir keine besondere Position, und zwar eben aus denselben Gründen, wie die sich aus den Vorhergesagten ableiten, eben. Also ist es auf jeden Fall gut, dass sich mittlerweile im 21. Jahrhundert deutsche Linke mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands überhaupt auseinandersetzen. Das ist ja ein sehr junges Phänomen. Und da gibt es natürlich auch, wie mit jeder Anwendung von Theoriekomplexen oder Theorieströmungen, das spezifisch deutsche Problem, welche Ordnung schafft man durch die Anwendung einer bestimmten Theorie? Was bedeutet eine Konjunktur postkoloniale Theorie zurzeit in Deutschland? Was wird damit gemacht? Und da kann man halt eben vieles machen. Problematische Sachen, wie zum Beispiel Vergleiche anzustellen, was hat Auschwitz mit dem Kolonialismus zu tun, welcher Massenmord in Afrika ist vergleichbar mit dem Massenmord an den Juden und so weiter, und sowas halten wir für sehr problematisch und sehr ähnlich gefährlich, und eben das heißt nicht, dass Postkolonialtheorie abzulehnen ist, im Gegenteil, man muss halt eben nur was Anständiges damit anfangen. Und wie gesagt, grundsätzlich ist es natürlich schön, dass überhaupt Linke in Deutschland sich mit Kolonialismus befassen. Das war ja sehr lange nicht so.
Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten ist auch fast schon eine Stunde rum, und
wir würden schließen.
Gibt es noch Fragen? Nee, also wenn es sonst nichts mehr gibt, würde ich mich nochmal herzlich bei euch bedanken, dass ihr gekommen seid. Genau, nochmal kurz darauf hin, auf die nächsten beiden Veranstaltungen hinweisen, quasi in jeweils im 2-Wochen-Abstand. Die nächste Veranstaltung beschäftigt sich mit deutschen Gedenkstättenpolitiken. Genau, und die letzte Veranstaltung nochmal mit der Frage nach Antinationalismus und Kapitalismuskritik. Mehr ausführlicher findet ihr das in dem Programm. Jo, tschüss.